So, das Buch Sacharja ist in drei große, also in drei Teile eingeteilt, nicht drei große, aber in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil ist ein etwas kleinerer Teil, das waren die ersten sechs Verse. Und in diesen Versen geht es um die Glaubwürdigkeit des prophetischen Wortes. So, das ist, wie ich diesen Abschnitt verstehe. Und das ist auch die Einleitung gewesen. Wir haben uns einige Zeit dafür genommen, diese da als Grundlage zu legen. Das heißt, wie verstehen wir und wie lesen wir die Propheten? Wie lesen wir das Alte Testament? Und wir haben gesehen, dass es um Christus geht, dass es das Zeugnis des Vaters ist. Es geht darum, dass in der Verheißung was passieren wird. In Jesus Christus hat sich das erfüllt. So haben die Apostel das bezeugt, dass die Propheten von Anfang an von diesen Dingen geredet haben. Und die Mahnung, die Gott ausspricht an sein Volk, nachdem sie aus dem Exil zurückgekehrt sind, nachdem sie wieder als Nation aufgebaut werden, der Tempel wird gebaut, die Stadt soll gebaut werden. Die Mahnung, die Gott an sie spricht, ist, nicht den Vätern gleich zu tun, ihn nicht wieder zu verlassen und auf sein Wort zu vertrauen, das, was er verheißen hat, versprochen hat, an diesen Dingen festzuhalten. Und so können wir zusammenfassen, es geht darum, dass wir dem prophetischen Wort, das heißt dem Wort, dem Zeugnis, das Gott verheißen hat im Alten Testament durch die Propheten, dass wir den Glauben schenken. Also er hat es gesagt, es wird geschehen. Und wenn wir verstehen natürlich, um was es hier geht, umso besser werden wir es natürlich auch aufnehmen. Also zurück zu Gott, zurück zu seinem Wort, in der bußfertigen Haltung anzunehmen, die Botschaft, die er dazu zu uns verkündigt. Ab jetzt kommen zwei große Teile und die sind letztendlich das, was Sacharja ausmacht. Und der erste Teil, den wir haben, das ist ab Kapitel 1, ab Vers 7 und das geht bis Kapitel 6 tatsächlich, bis Vers 15. Und dieser Abschnitt ist bekannt und für diese 8-Nacht-Vision, die Sacharja bekommt. In diesem Abschnitt geht es um das neue prophetische Wort. Während Gott in dem ersten Abschnitt gesagt hat, bitte hört auf das prophetische Wort. Das alte prophetische Wort habe ich gesprochen, hat es euch erreicht? Haben die Propheten geredet? Ja. Leben die Propheten? Nicht mehr, aber das Wort ist noch da. Also, macht nicht die Fehler, glaubt meinem prophetischen Wort. Das ist das, was wir in dem ersten Teil haben. Jetzt kommt das neue prophetische Wort. Und darum war die Vorbereitung so wichtig, weil jetzt beginnt Gott auszusprechen, das ist, was ich jetzt euch erzähle, das ist, was geschehen wird. Und er nimmt sie mit hinein in seinen Plan, in das Evangelium, er nimmt sie mit hinein in den Ratschluss Gottes der Vollendung und auf dieser Grundlage, das prophetische Wort erfüllt sich, steht jetzt hier dieser Abschnitt dafür, das neue prophetische Wort. Und letztendlich geht es jetzt um den Gottesplan mit Jerusalem. Und ich sage jetzt bewusst so, es geht Gottesplan mit dem neuen Jerusalem. Erinnert ihr euch, dass wir darüber sprachen, dass auch Israel als Nation, dem Fleische nach, dass Jerusalem, dass der Tempel, all das sind Schatten und Bilder gewesen. Und auch in der Art und Weise, wie Gott das Volk aus babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt hat und ihnen gesagt hat, sie sollen wieder die Stadt aufbauen, sie sollen den Tempel aufbauen, wissen wir, dass es nicht um diese Stadt ging. Denn wie gesagt, diese Stadt hat nicht die Dimensionen und der Tempel hat nicht die Dimensionen, die Gott in seiner Prophetie verheißen hat. Und Gott hat schon durch Haggai ausrichten lassen, sagt, das ist größer. Es kommen Tage und er spricht von der Zukunft, dass er einen Plan hat, etwas weit Größeres zu tun, einen weit größeren Tempel zu bauen, eine weit größere Stadt eben zu bauen, einen herrlichen Berg Zion aufzurichten, beziehungsweise auf diesem Berg Aktion, diese Stadt zu bauen. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Das heißt, in dem zweiten Teil spricht Gott von den zukünftigen Ereignissen, er spricht über seinen Plan, wie er Jerusalem aufbauen wird, wieder annehmen wird, wieder aufbauen wird. Und es geht, und ich verrate es euch schon mal, um das neue Jerusalem. Und ich sage das bewusst so, damit wir, wenn wir diesen Abschnitt durchlesen, schon mit dieser Brille, und das ist für mich die christuszentrierte Brille, dass wir diesen Abschnitt so lesen und dann nicht permanent dazu neigen, dann wieder in alte Denkmuster zu rutschen und sagen, ja, aber wann und wie und welche Grenzen und so weiter und so fort, sondern dass wir versuchen, das alles, was wir jetzt machen, vom Evangelium, von Christus her zu verstehen und zu deuten. Und ich werde euch einige Dinge da zeigen und werde auch durch diese Verse durchgehen, durch diese Abschnitte, durch die Kapitel durchgehen und versuchen, euren Blick auf Christus auch hier auszurichten. Das ist mein Vorhaben, nichts anderes möchte ich tun und auch in diesen Versen mit euch das Evangelium entdecken. So, der zweite Teil, das heißt im Grunde genommen 6 Kapitel, sind das 8 Nachtvisionen, die findet man in einer Bibel, die mit einer Überschrift verzeichnet ist. Es ist leicht zu finden, da der Elberfelder zum Beispiel, das ist schön eingeteilt, da steht die erste Nachtvision, die zweite Nachtvision. Das ist keine große Kunst, das zu finden. Die Einteilung ist ziemlich einfach, weil man liest dann und ich schaute des Nachts, beginnt zum Beispiel die erste Nachtvision, schaut mal Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, und ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Pferd tritt. Dazu kommen wir gleich. Und dann in Kapitel 2, Vers 1, und ich hob meine Augen auf und sah und siehe 4 Hörner. In Kapitel 2, Vers 5, und ich hob meine Augen auf und siehe einen Mann und so weiter. Das heißt, mit diesem, und ich hob meine Augen auf und so weiter, wir merken, okay, jetzt beginnt eine neue Nachtvision. Und von daher haben wir auch eine Einteilung, auch in den meisten Bibeln haben wir hier eine Einteilung und wir können diese Abschnitte schön gliedern. Wenn man dieser Gliederung folgt, dieser Einteilung, merkt man, es gibt 8 Nachtvisionen, das heißt 8 Träume, die Zacharia bekam. Auch darüber sprachen wir, wie Gott zu den Propheten gesprochen hat. Er hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Das war der Vorzug des Mose. Als dann Miriam und Aaron sich aufregen, dann spricht Gott darüber und sagt, wie rede ich normalerweise mit dem Propheten? Durch Träume, durch Visionen. Mit meinem Mose, mit meinem Knecht, rede ich vom Angesicht zu Angesicht. Das heißt, kommt auf den Boden. Ihr denkt, ihr seid gleich, ihr denkt, ihr habt die gleiche Stufe. Und Gott sagt, nein, habt ihr nicht. Und in dieser Art und Weise verstehen wir das. Heißt, wenn hier wir von diesen Nachtvisionen sprechen, dann geschieht auf diese Art und Weise Gottes Wort an Zacharia. Lest mit mir Kapitel 1, Vers 7. Am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zacharia, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Hier geschieht wieder das Wort. Wir haben vor 3 Monaten zeitgeschichtlich gesehen, dass Zacharia schon ein Wort bekam. So hat dieses Buch angefangen. Im 8. Monat hat Gott zu Zacharia geredet und das Wort geschah. Jetzt, in 3 Monate später, also 3 Monate Zeit hatten sie gehabt, um das zu verarbeiten. 3 Monate Zeit, sich auf die Botschaft jetzt hier vorzubereiten. Nicht ein Sonntag, nicht eine Woche, sondern 3 Monate, bevor Gott sprach. Wobei, müssen wir noch bemerken, dass während diesen 3 Monaten Haggai geredet hat. Als dieses Wort hier ergeht, im 11. Monat, hat Haggai seinen Dienst fertiggestellt. Das heißt, das, was Haggai zu sagen hatte, hat er gesagt. In einer Zeit lang haben sich die Botschaften von Zacharia überlappt. Das heißt, Haggai hat gesprochen, dann kam Zacharia und hat im 8. Monat geredet. Dann kam Haggai und hat dann wieder die letzten Worte Gottes ausgesprochen. Und als er fertig war, dann kommt wieder Zacharia und dann ist nur noch Zacharia auf der Tagesordnung und tut den Dienst, der tun sollte. Das heißt, während der Zeit haben sie von Gott ebenfalls Ausrichtung bekommen bezüglich des Tempels. Die haben einen Auftrag bekommen und da hat Gott schon gesprochen, Haggai Kapitel 2, wie gesagt, schon einige Jahre her. Ich erinnere euch nur schnell ohne dass wir es aufschlagen, da haben die Väter geweint und Gott hat gesagt, Haggai, richte aus, brauchen nicht weinen, die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses wird höher, herrlicher sein. Gott wird die Nation nochmal erschüttern und wird die Kostbarkeiten sammeln und dieses Haus, das ich wirklich baue, nicht dieses hier, ein dieses Haus, wird herrlich sein. Das hat Gott durch Zacharia ausgerichtet. Und jetzt, nachdem er das über das Haus gesagt hat durch Haggai, redet er jetzt durch Zacharia über die Stadt. Und auch da spricht er über eine Stadt, die nicht die Stadt ist, die sie gerade bauen sollten. Sie bauen sie und sie gab es wirklich und es war auch notwendig, aber wir werden sehen, dass es nicht diese Stadt ist. Denn diese Stadt, die Gott wirklich bauen möchte, von der er jetzt sprechen wird, in die Zukunft hineinreden wird, sie hat zum Beispiel keine Mauern und sie dürfen nicht mal Mauer bauen, obwohl die damals die Mauern gebaut haben. Und wir wissen, dass in kurzer Zeit mit Schwert in der Hand und so weiter mussten sie gegen die Feinde sich schützen. Das heißt, damals wurde die Mauer errichtet. Aber der Herr wird sprechen, auch in diesen Nachtvisionen, sagen, stopp, keine Mauer bauen, weil wenn wir eine Mauer bauen, dann passen ja gar nicht so viele rein. Aber diese Stadt wird so groß sein, dass eine Menge an Menschen müssen da. Er spricht in ähnlicher Weise wie über den Tempel, verheißt Gott eine Stadt, eine große Stadt, die über das Irdische hinausgeht. Das als Vorbereitung schon mal, um was es geht und was wir uns in diesen Nachtvisionen anschauen werden. Der Aufbau dieser Nachtvisionen ist folgendes, es sind 8 insgesamt. Und wenn man den folgt, zumindest ist die Art und Weise, wie ich es verstehe, wie ich die auch gliedere. Wir haben in Vers 7 haben wir eine Art Einleitung, das mit der Datierung. Und dann haben wir am Ende von diesen Nachtvisionen die Krönung eines königlichen Priesters. Und da werden wir Christus natürlich in wunderbarer Art und Weise sehen, der königliche Priester nach der Ordnung Melchisedeks. So enden diese Nachtvisionen. Also darauf läuft alles hin. Mit der Krönung des königlichen Priesters, das ist Zacharia 6, ab Vers 9 muss das sein, genau. Das ist die symbolische Krönung des Joshua. Und da wird es darum gehen, um den königlichen Priester, der da gekrönt wird. Das ist der Abschluss von dieser Nachtvision, der Höhepunkt. Aber das ist die Krönung vom königlichen Priester, das ist nicht eine Nachtvision, sondern das ist der Abschluss. Es gibt 8 Nachtvisionen. Ich teile es so ein, vielleicht nächstes Mal zeige ich euch eine Grafik, aber ich versuche es jetzt mit Worten das zu malen. Die Visionen laufen auf 2 Visionen, die in die Mitte gestellt werden. Das heißt, sie zentriert werden. Das sind die wichtigen, die zwei Hauptvisionen. Und die 2 wichtigsten Visionen, die in der Mitte stehen, das ist die Vision 4 und das ist die Vision 5. Da geht es um die Reinigung des Hohenpriesters und da geht es um den goldenen Leuchter und die 2 Ölbäume. So, und diese Visionen stehen in der Mitte. Und dann laufen 3 Visionen darauf zu und 3 Visionen wieder von innen weg. So, wir haben so einen Pfeil, der auf sie zuläuft. Das heißt, 3 Visionen, ich zeige sie ganz kurz, ich sage euch, was euch erwartet, von welchen Visionen wir reden werden. Die erste Vision, die schauen wir uns heute an, da ist die Rede von einem Mann. Ein Mann auf einem Pferd und dem viele Pferde und eine ganze Armee folgt. Das ist die erste Vision. Also eine Herrscher kommt da an, angeführt von einem Mann und so einem Engel des Herrn. Das ist die erste Vision. Die zweite Vision finden wir, das ist ab Kapitel 2, da geht es darum um die 4 Hörner und 4 Handwerker. So, warum, wie, das baut alles aufeinander auf, werde ich versuchen euch aufzuzeigen und zu erklären. Das ist die zweite Vision. Deren folgt eine Vision, die sehr, sehr herrlich ist. Das ist die Messung von Jerusalem und eben der Befehl, nicht einzugrenzen, nicht die Mauern festzusetzen, keine Mauern zu bauen. Die Stadt muss größer werden. Das ist dann die dritte Vision. Das ist dann ab Vers 5 in Kapitel 2. Wie gesagt, wenn ihr die Überschriften habt, ist es einfach zu folgen. Dem folgt dann die Reinigung des Hohenpriesters, das ist Kapitel 3, ab Vers 1. Das ist eine ganz wichtige Vision, die in die Mitte gestellt wird. Und zugleich mit Kapitel 4, ab Vers 1 bis 14, ein ganzes Kapitel, da geht es um den goldenen Leuchter und die 2 Ölbäume. Das ist wichtig und gut, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist etwas, was in der Offenbarung auch auftaucht und da werde ich euch die Bezüge und die Erklärung aufzeigen. Nachdem diese beiden Visionen, also die Krönung des Hohepriesters, der Joshua und dann der goldene Leuchter, die 2 Ölbäume, nachdem diese im Zentrum ist, läuft es wieder. Wir haben eine Vision, das ist die 6. Vision, ab Kapitel 5, ab Vers 1, da sind wir eine fliegende Schriftrolle. Es ist, wir merken, das ist wirklich wie im Traum. Da passieren Dinge, die man in der Realität so nicht sieht, aber im Traum sieht man einiges. Und da sind einige Bilder, die verwirrend scheinen. Und das ist die erste auf den ersten Blick etwas verwirrendes Bild, aber wir können es deuten, das ist die fliegende Schriftrolle. Und dem folgt noch eine merkwürdigere Vision und ein merkwürdiger Traum. Das ist eine Frau im Fass. Das findet ihr dann Kapitel 5 ab Vers 5. Da finden wir eine Frau im Fass und die wird dann versteckt und der Deckel wird drauf gemacht und die darf nicht raus. Aber sie versucht raus, darf aber nicht raus. So, ist ein Albtraum, glaube ich. Gell? So. Auch das gucken wir uns an, was sie bedeutet. Und dann endet die achte Vision, das sind die vier Gerichtswagen, die dann kommen, Kapitel 6, ab Vers 1 bis Vers 8. Das sind die acht Visionen. Und wir werden sie durchgehen, Schritt für Schritt. Und das, was ich auch am Anfang versucht habe zu sagen oder deutlich gemacht habe, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir in jede Detail und Einzelheit versuchen, etwas hineinzudeuten, wo die Schrift uns das gibt, wo wir einen Rahmen haben, wo wir von der Schrift Dinge deuten können, werden wir deuten. Was die Schrift uns nicht deutet, lassen wir stehen. Wir wollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben ist. Aber wir wollen natürlich das verwenden und nehmen, was geschrieben steht. Das ist unser Deutungshorizont. Nicht irgendwo, nicht irgendwas, sondern von der Schrift und mit der Schrift wollen wir diese Dinge verstehen und vor allem bei all dem Deuten und Verstehen nie Jesus aus den Augen verlieren. Darum geht es, dass wir vom Evangelium her diese Dinge begreifen. Das ist es, was uns in den nächsten Bibelstunden erwartet, diese acht Visionen. Die prophetische Schau, was geschehen wird. Das heißt, Gott richtet jetzt durch diese acht Träume das Volk aus, er richtet uns aus und wir bekommen die Verheißung. Und es geht um das Evangelium von Jesus Christus, auch in diesen Visionen. Ich möchte jetzt heute mit euch mit der ersten Vision beginnen. Darf euch bitten, mit mir Kapitel 1 ab Vers 7 zu lesen, dass wir diese Vision kennenlernen. Kapitel 1, Vers 7 bis 17, 10 Verse. Am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schabbat im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprach, wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr der Herrscharen, wie lange willst du nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast, diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll da gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen, meine Städte sollen noch überfließen vom Guten. Und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Das ist die erste Vision. Damit beginnt diese Nachtschau, damit beginnt das neue prophetische Wort. Die Einteilung ist klar, dass jetzt hier ein neuer Teil beginnt, ist wiederum mit einer Datierung, es ist auch wieder mit der Vorstellung des Propheten. Ich habe mir mal ab und zu, gönne ich es mir mit Vorsicht, so einen historisch-kritischen Kommentar zugelegt, eigentlich einen liberalen Kommentar, kam sogar aus den USA irgendwo. Ja. Und ich habe das deswegen getan, weil die sprachlich sehr gut sind. Also das heißt, sie haben eine Sprachkenntnis, eine hebräische Kenntnis, die auf einem hohen akademischen Niveau ist. Und man in manchen Kommentaren, die wir so kennen, so keine Ahnung, Wuppertaler oder Edition C oder so, ja, das, was so in Schränken steht, das ist halt dann sehr, also nicht falsch, aber sehr, nicht tief, da kommen diese Dinge nicht vor. Und das ist halt ein Kommentar, der geht tief. Und von daher, wenn man weiß, wenn man damit umgehen kann, da kann man viel lernen. Und, aber dann kriegt man auch natürlich viel von diesem Kritischen mit. Und das war schon fast amüsant, das zu lesen, über was da diskutiert wird. Und die gehen immer davon aus, dass es ja nicht Sacharja geschrieben hat, sondern das wurde so nachhinein alles zusammen konstruiert. Also da gab es zwar einen Propheten, er hat mal geredet, aber dann so das, was er gesagt hat, was er erlebt hatte, das hat man dann zusammen in dem Buch Sacharja zusammen konstruiert, so wie es bei Jesaja und so weiter. Deswegen gibt es dann ein Deutero-Jesaja, schon mal gehört? So, ne? Nicht so wichtig. Und also es ist eine Redaktion sozusagen, die haben dies zusammengestellt und in dieser Art und Weise versuchen sie zu lesen. Aber und ein Argument ist, weil nach 6 Versen kommt wieder so ein Datum, es kommt wieder die Vorstellung vom Propheten, als ob man ja nicht wusste, wer das ist. Aber der Grund ist nicht, weil man jetzt vergessen hat nach 6 Versen, wer das schreibt, sondern durch diese Benennung des Datums und diese Einleitung macht der Geist Gottes einen Abschnitt klar. Das ist eine Gliederung, das ist eine literarische Gliederung innerhalb dieses prophetischen Buches, damit wir wissen, es beginnt etwas Neues. Hier beginnt ein neuer Teil. Und hier geschieht das Wort des Herrn 3 Monate später an Sacharja. Und das, was er sieht, er schaut des Nachts, er hat einen Traum. Wie das ist, wir wissen es nicht. Und das ist das Entscheidende. Also wir müssen darüber nicht spekulieren. War er wach, war er nicht wach? Hat er geschlafen und geträumt? Nicht, wir wissen es nicht. Das ist auch nicht für uns entscheidend zu verstehen. Entscheidend ist, er hat diese Dinge wahrgenommen, so dass er sie später auch alle aufgeschrieben hat und wir das in der Bibel haben. Also er bekommt einen Traum. Und das Erste, was er schaut, des Nachts, und sieh, ein Mann, der auf einem roten Pferd tritt. Er sieht einen Mann auf einem roten Pferd. Und diesem Mann folgen aber nicht nur ein Pferd weiter, sondern ihm folgen viele Pferde. Und da heißt es rote, hellrote und weiße Pferde. Und Sacharja sieht das und dieser Mann reitet, ihm folgt eine Riesenarmee. Und sie halten in einem Tal, das heißt Talgrund, bei den Myrten. So, da halten sie. Und nachdem sie da halten, fragt Sacharja sofort diesen Mann, es ist ihm klar, er muss ihn fragen. Dann heißt es in Vers 9, und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Er fragt so. Liebe Geschwister, was würdet ihr fragen, wenn ihr das gesehen hättet? Was wäre eure Fragen? Ich denke, viele von euch haben nicht zum ersten Mal diesen Abschnitt gelesen. Vielleicht manche haben das schon studiert und sich damit beschäftigt. Wenn ihr lest, da ist ein Mann auf einem Pferd, auf einem roten Pferd, und dann reiten welche hinterher, auch auf Pferden, rote, hellrote und weiße Pferde, und die halten dann in einem Tal. Würdet ihr wissen wollen? Und das ist, was ich mir angeschaut habe, die Kommentare. Was interessiert die Leute? Was ist für sie? Und ratet mal, was alle wissen wollen. Für was stehen die Farben? Warum diese drei Pferde, rote, hellrote und weiße? Was bedeuten sie? So, interessant ist, was Sacharja interessiert. Und ich finde es echt schön und auch gut zu lernen, von denen die richtigen Fragen zu stellen. Oft stellen wir Fragen an den Texte, an apokalyptische Texte, an prophetische Texte. Wir haben Bilder und wir wollen natürlich Dinge wissen. Und oft stellen wir Fragen, die aber die Schrift nicht stellt. Aber das interessiert uns, das interessiert uns. Aber die Schrift stellt Fragen, sagt, das muss euch interessieren. Und Sacharja interessiert etwas und das ist wichtig. Das müssen wir auch verstehen, da heißt es. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Wer sind die? Er fragt nicht, wieso rot, hellrot und weiß? Warum reiten sie auf Pferden? Also das sind nicht seine Fragen. Wieso sehen sie so aus? Oder warum im Talgrund? Warum bei den Myrten? Was sind die Myrten? So, das interessiert ihn jetzt nicht in erster Linie. Jetzt ist es natürlich wichtig. Das bedeutet nicht, dass diese Dinge nicht unwichtig sind. Es ist ja nichts, was im Wort Gottes geschrieben ist, was nicht wichtig ist. Aber wir müssen trotzdem die richtigen Fragen stellen an den Text. Wir haben eine Vision, wir haben einen Traum und wir müssen den Traum verstehen und nicht in jeder Einzelheit Liebe Geschwister, ungelogen. Manche Theologen sagen, das ist der Sonnenaufgang, der hier durch die Pferde simuliert wird. Also von Rot, Hellrot, Weiß oder Untergang. Ich glaube, das heißt die Farben, die sich widerspiegeln. Denkt, woher nehmt ihr das? Aber darüber wird so wirklich so ein Abschnitt geschrieben, wie der Farbverlauf ist und wo in welchem Teil man das sehen kann und so weiter. Was interessiert Zacharia? Was will er wissen? Er will wissen, wer sind sie? Und darauf kriegen wir eine Antwort. Schaut mal, welche Namensbezeichnung für unseren Herrn haben wir in den ersten sechs Versen, das heißt in dem ersten Teil, immer und immer und immer und immer wieder gehört? Der Herr der Herrscharen. Das heißt, es ist der Herr der Herrscharen, der jetzt redet. Was bedeutet der Herr der Herrscharen? Der über alle die Herrschaft hat. Und zwar im Himmel und auch auf der Erde. Über wen im Himmel hat er die Herrschaft? Über die Heeresmacht. Und jetzt lesen wir im Laufe dieses Buches, wir sehen die irdischen Heeresmächte und wir sehen himmlischen Heeresmächte. Und es redet der Herr der Herrscharen, auch in unserem Abschnitt redet immer der Herr der Herrscharen. Der Engel des Herrn spricht mit dem Herr der Herrscharen, schaut mal mit mir, nur als Beispiel, Vers 12. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr der Herrscharen, wie lange willst du nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen? Also er spricht den Herrn der Herrscharen, Vers 14. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen. Vers 17, rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Merkt ihr, es ist immer noch der Herr der Herrscharen. Und jetzt werden uns Herrscharen vorgestellt. Zacharia sieht Herrscharen. Und er sieht den Herrn der Herrscharen. Und wir bekommen als Erste einen Eindruck durch diesen Traum, wer regiert, wie regiert, was geschieht. Gott wird seinen Plan erfüllen und was steht hinter diesem ganzen Plan. Mittlerweile sind das, glaube ich, jetzt acht Jahre sind wir im Studium der Offenbarung am Kreuzlichtseminar. Jetzt am Samstag herzliche Einladung, wer es dabei möchte oder es nachhören oder live verfolgen will, herzlich eingeladen. Wir studieren seit langer Zeit dieses Buch Offenbarung und wir sehen da, wie Gott, wie Jesus Christus, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, der Allmächtige, zum Ziel kommt, wie sein Rat sich erfüllt. Und liebe Geschwister, wer spielt da in diesem Szenario, in diesem Werk, das ist eine wesentliche Rolle? Es tauchen immer Engel auf. Beschrieben als sieben Engel der Gemeinde, Engel, die Posaunen blasen, die Zornesschalen ausgießen. Es sind immer Engel, 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 Engel. Das heißt, es ist die Engelschar, die sieben Sendschreiben. Die ersten, die diese Botschaft bekommen, das sind, und schreibe dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Das heißt, nach Hebräerbrief, die dienstbaren Geister, die ausgesandt sind für uns Gläubige, damit wir das Ziel erreichen. Hinter dieser irdischen Welt steht eine geistige Welt. Und da gibt es eine gefallene geistige Welt. Und das sind die Dämonen, das Reich der Finsternis, von dem Paulus spricht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Finsternis, die diese Welt beherrschen. Und es gibt, in dieser geistigen Welt haben wir eine Welt von den Engeln des Herrn, die dazu beitragen, dass sein Ratschluss vollendet wird. Und so bekommen wir das erste Bild, die erste Schau, die wir haben. Zacharia sieht diese riesige Heeresmacht. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, warum es wichtig ist oder wie ich das verstehe. Wie gesagt, hoffentlich erweist ihr euch als edel, prüft das, ob er sich so verhielt. Und wenn ja, nehmt es gerne an. Also er sieht einen Mann und die Frage ist, wer ist dieser Mann? Er sieht einen Mann auf einem roten Pferd und dem folgen viele andere. Habt ihr schon mal ein Bild von einer Reiterschar gesehen? So in bestimmten anderen, nicht unserem Zeitalter, da rollen Panzer und was weiß ich nicht alles. Aber früher kam eine Armee mit einer Reiterschar. und in Abteilungen. Und da gab es welche, die haben die Fahne gehabt und haben die, das sind die. Und das ist das Bild. Das Entscheidende ist jetzt nicht, dass wir über die Farbe Rot nachdenken müssen und sagen, hey, wieso sind die einen rot und wieso sind die anderen dann hellrot, also das sind braune in die Richtung, wieso sind die weiße, sondern was uns gezeigt wird, das ist eine Armee. Und eine Armee in verschiedenen Abteilungen. Das ist was für das Bild, das uns gezeigt wird. Das heißt, dieser Mann, der dann reitet, der voranschreitet auf einem roten Pferd, der diese Armee anführt und sie folgen ihm. Eine Riesenarmee. Ich liebe diese Bilder. Also in meinem Kopf, mein Szenario ist da, das Bild ist da. So, wer bestimmte Filme gesehen hat, kennt ihr Braveheart? Ihr habt diese Bilder, ja, das ist, oder keine Ahnung. Egal. Uns wird der Anführer dieser Armee vorgestellt und uns eine riesige Armee vorgestellt. Und deswegen, es ist jetzt nicht entscheidend, wie sie aussehen, also welche Farben sie tragen. Ich sage, die einen tragen diese Uniform, die anderen tragen diese Uniform. Und es ist nicht entscheidend, warum diese die Farben tragen. Es wird uns das dargestellt. Entscheidend, wer sind sie? Das ist die entscheidende Frage. Das ist, was Zacharia interessiert. Und er bekommt auch die Antwort, wer sie sind. Aber bevor wir uns anschauen, wer sie sind, wer ist dieser Mann? Schaut mal, es ist die Rede von einem Mann, der vom Pferd reitet. Dann in Vers 9 heißt das, und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will selbst dir zeigen, wer diese sind. Auf einmal ist ein Engel da. Zacharia sagt, wer sind die? Und er sagt, ja, ein Engel redet mit mir. Und dieser Engel sagt, ich sag's dir, wer sie sind. Ich beantworte dir die Frage, ich selbst, kein anderer, ich sag dir, wer sie sind. Und ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf der Erde umherzuziehen. So, er fragt einen Engel und der Engel sagt, ich antworte dir. Und als dann geantwortet wird, redet wer? Der Mann. Welcher Mann? Der bei den Myrten hielt. Und wer ist dieser Mann? Wir lesen weiter, Vers 11. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. Also ist der Mann, der zwischen den Myrten hielt, der Engel des Herrn. Also wer ist dieser Engel des Herrn? Wer ist dieser Engel des Herrn? Wem folgen die ganzen Herrscharen? Also das heißt, er sieht einen Mann, aber dieser Mann, der da hielt, ist der Engel des Herrn. Und die Erscheinung dieses Engels des Herrn wird als Mann dargestellt, beziehungsweise erscheint als Mann. Das ist die Art der Offenbarung an ihn, als er diesen Engel sieht. Eine Sache, bevor wir uns da weiter bewegen und etwas uns mehr mit diesem Engel des Herrn beschäftigen. Wo hält er? Beim ersten Lesen bin ich drüber und heißt es, und zwischen den Myrten. Dann habe ich gedacht, was sind Myrten? Dann habe ich natürlich herausgefunden, es ist eine Pflanze. Ja, ist ein Gewächs. Und dann, warum steht es da? Und ich dachte, ist das wichtig oder nicht wichtig? Und Zacharia fragt da gar nicht danach. Gell? Er sagt, warum hält er im Talgrund bei den Myrten? Warum macht er das? Nein, das ist für ihn nicht das Entscheidende. Er will wissen, wer sie sind. Aber jetzt schaut mal, es wird dreimal erwähnt bei den Myrten. Das ist in Vers 8. Sagt er, dass dieser Mann bei den Myrten hält. Und jedes Mal, wenn er uns erklärt wird, dieser Mann heißt, das ist der bei den Myrten hält. Und dann wird gesagt, das ist der Engel, der bei den Myrten hält. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht unwichtig. Wenn die Schrift uns mindestens dreimal sagt, das ist der da hält, dann ist es nicht unwichtig. Und von daher, das ist jetzt, wo ich sage, da lohnt sich dann, uns anzuschauen, okay, was sagt die Schrift etwas darüber? Ich habe die Schrift angeschaut, ich habe auch mich ein bisschen mit der Pflanze beschäftigt und es ist erstaunlich. Wisst ihr, was diese Pflanze für eine Wirkung hat? Es ist eine sehr beruhigende Pflanze. Die hat einen sehr beruhigenden Wirkstoff. Manche sagen sogar gegen Depression. Nimmt Angstzustände weg. Man kann es essen, kann es verarbeiten. Für alle, die sowas lieben mit Kräuter und so weiter, schaut euch mal diese Pflanze an. Das ist jetzt, wenn man googelt, dann kriegt man raus, dass diese Pflanze bestimmte beruhigende Wirkstoffe hat. Also es ist etwas Positives schon mal. Also er hielt nicht bei den Dornen. Er hält nicht bei einem Kaktus. Also er hielt bei einer Pflanze, die beruhigt, die wohltuend ist. Ja, das ist eine wohltuende Pflanze. Warum wird sie hier bezeichnet? Ich möchte euch kurz etwas zeigen. Geht mit mir ins Buch Jesaja. Zwei Stellen, zwei Zeugen helfen uns, das besser zu verstehen. Denn der Ort, an dem er hält, ist bewusst gewählt, und mit dieser Bezeichnung wird etwas uns vorgeschattet und wir bekommen eine Botschaft. Jesaja 41 muss das sein, ich hoffe, ich habe meinen Notizen richtig gemacht. 41, Vers 19. Ja. Liebe Geschwister, wenn wir in Jesaja sind, auch ein herrliches Buch, wenn wir ab Jesaja 40 sind, dann haben wir schon Johannes den Täufer kennengelernt, derjenige, der den Messias, den Gottesknecht vorschattet, der zu diesem hinruft und hinführt, das ist die Stimme in der Wüste. Das heißt, ab hier sind wir in der Verkündigung der Erfüllung des Evangeliums von dem kommenden Messias. Wir sind da nicht weit von Jesaja 53, das Lamm Gottes und so weiter. Nur für euch mit der groben Orientierung. Das heißt, ab hier wird uns das Evangelium vorgestellt, der Frieden vorgestellt. Ab hier wird uns gesagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. All diese herrlichen Verheißungen finden wir hier ab Jesaja, ab Kapitel 40. Und in diesem Zusammenhang spricht Gott zum Beispiel Jesaja 41, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, das ist Vers 8, Entschuldigung, du, den ich ergriffen habe, von den Enden der Erde, von ihnen fernsten Gegenden her gerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Was für eine herrliche Verheißung. Gott spricht zu seinem wahren Volk, das er holt, aus allen Völkern und sagt, ich habe dich erwählt. Und in diesem Zusammenhang, mit dieser Verheißung des Segens, mit dieser Verheißung, was Gott an seinem Volk Gutes tun wird, schaut mal in Vers 18, was da steht. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüsten zu Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in der Wüste setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume werden Wacholderbäume in der Steppe pflanzen, Platanen und Zypressen miteinander. Schaut mal, wenn unser Herr die Verheißung ausspricht, dass er etwas Gutes tun wird, segnen will, dass er Frieden schenken will, dass er Heil schenken will, dann gebraucht er eine Bildersprache und in der Wüste wächst etwas. Wasser ist da, das ist Segen, das ist eine Beschreibung. Wir müssen, wenn er davon redet, ist es nicht buchstäblich, dass Gott irgendwo in der Wüste sowas macht. Das ist eine Bildersprache, die benutzt für jeden klar, an einem öden Ort wird etwas Herrliches entstehen. Und in dem Moment, wo Gott das beschreibt, von einem ausgetrockneten, toten, lebensfeindlichen Ort, dann beschreibt er und dann mit verschiedenen Vegetationen, unter anderem aber auch mit dieser Art von Myrten. Das heißt, Myrten stehen für einen Segen, für etwas Gutes, deswegen diese Pflanze, für etwas Wohltuendes, etwas Gutes für den Menschen. Gott schafft etwas Gutes. Wenn ihr in Jesaja-Buch bleibt und Kapitel 55 aufschlagt, da wird das Ganze noch deutlicher. Jesaja 55. Schaut mal, ich lese ab Jesaja 55 ein bisschen an. Die Sprache ist die gleiche. Es geht um Verheißung, es geht um Rettung. Wir kennen diese Aussprüche. Da heißt es, auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und kauft ohne Kaufpreis Wein und Milch. Herrlich? Das ist das Angebot. Einkaufen ohne bezahlen. Und nicht so, nimm zwei, bezahl eins oder so. Ja? Was ja auch schon cool ist. Nein, nimm alles und bezahl nichts. Das ist das Angebot. Kommt her und trinkt das Wasser des Lebens Umsonst, das ist das Angebot. Warum? Es ist geschenkt. Das ist das Friedensangebot. Gott schenkt uns, er schenkt uns dieses Leben. Das ist die Sprache. Versteht ihr? Niemand von euch, als er zum ewigen Leben gekommen ist, als er bekehrt wurde von dem Herrn, seid ihr irgendwo hingegangen und habt angefangen, Wasser zu trinken. Wir verstehen das. Es geht nicht um buchstäbliches Wasser, sondern es ist das Wasser des Lebens, das unseren wahren Durst stillt. So, das sind Bilder, die gebraucht werden. Und in diesem Zusammenhang, schlagt mit mir Vers 13 auf. Da heißt das, statt Dornensträuche werden Wacholderbäume aufschießen und statt Brennnesseln schießen Myrten auf. Seht ihr, wie diese Paare gegensätzlich, als der Sündenfall stattfand, habe ich es falsch gelesen? Als der Sündenfall stattfand, der Disteln und Dornen, gell? Der Sündenfall hat Auswirkungen auf die Schöpfung gehabt. Und Schweiße deines Angesichts. Und dann spricht die Bibel. Und das heißt, dieses Bild von Dornsträuchen und von Brennnesseln, da begibt man sich nicht gerne, oder? Das ist nicht der Ort, wo man sich gerne ausruht, wo man sich hinlegt und ein bisschen entspannt. Das ist es nicht. Aber da, wo es Wacholder, da ist, wo es Myrten sind, da schon, weil das ist wohltuend. Das heißt, und nur diese beiden Stellen, die reichen uns erstmal, wenn Zacharia sieht, da ist ein Mann, ein Engel Gottes, der kommt, und wo hält er? An dem Ort, da wo es diese Vegetation gibt, bei den Myrten, an einem ruhigen Ort, an einem wohltuenden Ort. Warum? Weil hier beginnt er, von da beginnt auch die ganze Offenbarung des Ratschlusses Gottes. Ab hier beginnt er zu erzählen und zu verkündigen und ihm aufzuzeigen, was Gott tun wird, was Gott bereit hat für Jerusalem, für die Stadt. Und wisst ihr was? Es ist eine wohltuende Botschaft. Es ist ein guter Ort, da zu sein, von ihm zu hören, das Ganze zu sehen. Es ist ein guter Ort, ein wohltuender Ort. Dieser Ort nimmt einem Angst weg. Es nimmt einem die Depression weg. Weil es ihm einen Blick gibt auf die Ereignisse aus der Perspektive Gottes, was er tut. Durch der Herr der Herrscharen, der alles in seiner Hand hat, derjenige, der die Geschichte in der Hand hält und der sein Volk wieder erwählen wird, der die Stadt aufbauen wird, der zum Ziel kommen wird und herrliche Verheißungen ausspricht. Schaut mal in Vers 13. In Kapitel Zacharia, Kapitel 1, Vers 13, da heißt es, und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, und jetzt schaut mal, was hat der Herr ihm geantwortet? Gütige Worte, tröstliche Worte. Ich habe bei mir in meine Bibel hingeschrieben, Evangelium. Das sind das gütige Worte. Das heißt, als der Engel des Herrn sagt, Herr, wie lange noch? Wie lange noch können die Nationen das tun, was sie tun? Wie lange muss dein Volk noch leiden? Wie lange müssen sie diese 70 Jahre erdulden? Wie lange auf dieser Erde? Die Nationen, schau, die Engel kamen, die Herrscharen kamen und haben über die Nationen Rechenschaft gegeben, was sie tun, was sie nicht tun, wie sie sind, was sie nicht sind. Und dann sagt der Engel des Herrn, Herr, wie lange? Wieso lässt du das Ganze noch laufen? Es ist genug, die Zeit ist reif. Und dann kommt die gute Nachricht, es kommen tröstliche Worte. Und der Engel des Herrn bekommt von dem Herr der Herrscharen diese tröstlichen Worte und gibt sie an Zacharia weiter und sagt, du musst es sagen. Das ist der Auftrag, das Evangelium Zacharias zu verkündigen. Gib diese tröstlichen Worte weiter. Und diese tröstlichen Worte beinhalten Erbarmen, die beinhalten, dass Gott etwas, schaut mal Vers 16, darum so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Was sagt er noch? Mein Haus soll darin gebaut werden. Also, der Bau wird weitergehen, spricht der Herr der Herrscher. Messschnur ausgespannt, was das bedeutet, erkläre ich euch. Das heißt, dahinter steckt ein Plan und der wird fertiggestellt werden. Er redet von den Städten, die überfließen, überquellen vom Gutem. Er redet von Trösten, dass er sein Volk trösten wird. Das ist eine herrliche Verheißung. Da werde ich auch mit euch ein bisschen mehr da hineinschauen, was das bedeutet. Und er redet davon, dass er sein Volk erwählt. Er erwählt sein Volk. Er erbarmt sich seinem Volk gegenüber. Er baut sein Volk. Er tröstet sein Volk. Er beschenkt ihn mit guten Dingen. Eine gute Nachricht, oder? Das ist das, was Zacharia als erstes zu hören bekommt. Und dann baut das Ganze auf. Das heißt, auch wenn jetzt die Myrten jetzt keine große Rolle hier spielen, aber die werden dreimal erwähnt, jedes Mal in Bezug auf diesen Mann, der da ist, da hat er halt gehalten, von da kommt die Botschaft. Und diese Botschaft ist eine gute Botschaft. Nochmal, es ist eine wohltuende Botschaft, wenn man sie richtig liest, wenn man sie richtig versteht. Wer ist dieser Engel? Er wird hier mehrmals erwähnt, das ist ein Mann und zugleich heißt es ist ein Engel des Herrn. Hat eine ganz besondere Stellung. In der nächsten Bibelstunde, in 2 Wochen, werden wir uns diesen Engel des Herrn ein bisschen genauer anschauen, wer das ist. Wir haben eine Spannung. Wir lesen von einem Mann, dann lesen von einem Engel des Herrn. Wir ahnen schon, wer dieser Engel des Herrn ist. Ja? Er hat eine besondere Rolle. Und zugleich ist aber dieser Engel des Herrn, redet mit wem? Mit dem Herr der Herrscharen. Und er sagt, Herr der Herrscharen, wie lange noch? Und dann antwortet der Herr der Herrscharen dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn sagt es wiederum, Zacharia. Ist der Mann jemand anders als der Engel des Herrn? Ist der Engel des Herrn jemand anders als der Herr der Herrscharen? So, nach menschlichem Verstand, wenn man das so liest, denkt man, das sind ja verschiedene. Und übrigens so, manche Ausschläger, die spekulieren sogar, dass dieser Mann hier Zacharia sein soll. Nee, ist er nicht. Es ist eins und dasselbe. Eins und dasselbe. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, erklärt man das. Das Wort ist bei Gott und zugleich ist es auch Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Erklärt das mal. Ja, das ist alles aber der eine, denn es gibt nur einen Gott. Aber die Art und Weise, wie er sich uns offenbart, wie er seinen Willen kundtut, wie er sich uns zeigt, sind verschiedene Art und Weise. So, es gibt im Alten Testament einen Weg, wie der Herr der Herrscharen sich den Menschen offenbart hat, sich gezeigt hat, manifestiert hat in der Zeit. Und das ist in dem Engel des Herrn. Grundsätzlich ist aber so, und das mache ich jetzt noch kurz und dann ist gut für heute. Und in der, wie gesagt, nächsten Bibelstunde gucken wir uns ein paar wichtige Stellen, damit wir ein gutes Verständnis von diesem Engel des Herrn bekommen. Grundsätzlich ist es so, dass Gott, wenn er redet, durch Engel redet, durch seine Boten. Das war und das ist im Alten Testament und das finden wir auch im Neuen Testament. Kurze Zeit vorher, vor Zacharia, lebte ein Mann, ein sehr weiser Mann, der hieß Daniel. Wenn ihr mit Daniel aufschlagt, Daniel Kapitel 8 und Kapitel 9, auch Daniel bekam viele Träume. Er bekam Visionen. Wie Zacharia und auch so wie beim Propheten Zacharia hat er nicht sofort alles verstanden. Er sah Statuen, er sah Tiere, er sah all diese Widder und Ziegenbocken, wie sie gegeneinander kämpfen und. Und er sah diese Dinge und er verstand sie nicht. Und immer wieder bekam er aber eine Erklärung. Und wer hat sie ihm gegeben? Lest mal im Kapitel 8 ab Vers 15. Und es geschah, als ich, Daniel, die Vision gesehen hatte, da suchte ich Verständnis darüber. So geht es uns, oder? Wir lesen die Schrift und dann suchen wir Verständnis. Und dann heißt es, und siehe, da stand von mir einer, sein Aussehen war wie das Aussehen eines Mannes. Und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, die rief und sprach, Gabriel, lass diesen Erscheinung verstehen. Es ergeht ein Befehl an diesen Mann, und wir kennen jetzt sogar seinen Namen, er hieß Gabriel, ein Engel, ein Fürst Gottes, ein Engel in einer ganz besonderen hohen Stellung in der Herrscharen-Schar, in der Armee Gottes, der Engelsarmee, Gabriel. Und dann heißt es, lasst ihn die Erscheinung verstehen. Der Herr gibt dem Engel Gabriel den Auftrag, Daniel das zu erklären. Vers 17, und er trat an dem Ort, wo ich stand, und als er herantrat, erschrak ich und fiel ich nieder auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merke auf, Menschensohn, denn die Vision gilt auf die Zeit des Endes. Also das, was du gesehen hast, Daniel, ist fürs Ende. Wisst ihr, wann das Ende begonnen hat? Als Jesus Christus Mensch geworden ist, als die Zeit erfüllt war, Ende der Tage. Also Daniel bekommt und der Engel des Herrn, und der Gabriel in dem Fall, Gabriel dolmetscht das, er übersetzt das, er erklärt das. Deswegen Zacharia, als er den Engel des Herrn sieht, ist die erste Frage, was ist das? Erklär es mir. Geht mit mir in Daniel 9. Daniel liest Jeremia. Er merkt, die 70 Jahre des Gerichts sind vorbei, er betet intensiv, tut Buße und dann Vers 20 in seinem Gebet heißt folgendes. Daniel 9, Vers 20. Während ich noch redete und betete und meine Sünden und die Sünden meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes von dem Herrn, mein Gott, hinlegte. Und während ich noch redete im Gebet, da zu der Zeit des Abendopfers, rührte mich ein Mann. Wieder, ja, wir haben auch wieder hier einen Mann, so wie der Mann bei den Myrten. Rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang der Vision gesehen hatte, als ich ganz ermattet war, und er wusste Bescheid, wie gut, dass einer Bescheid weiß. Und er wusste Bescheid. Und dann beginnt er und erklärt ihm, er wusste Bescheid, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu lehren. Von Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. Was für eine Bezeichnung. Schaut mal, Daniel betet. Und der Herr hört das Gebet. Und der Herr sagt, das ist ein Vielgeliebter, der gerade betet. Ich liebe ihn. Viel. Und er sagt, er muss verstehen. Es ist nicht gut, dass er Sachen nicht versteht. Und der Herr schickt Boten, dass er es versteht. Wisst ihr, wer wir in Christus sind? Vielgeliebte. Und wenn wir beten, wird er uns nicht hören? Und er wird schicken. Nun, der Punkt ist, wir sagen Amen und dann sagen wir, Herr, ich habe nichts gehört. Gell? Aber es vergeht Zeit, es braucht auch Zeit, weil es geht nicht so schnell. Schaut mal, was da passiert. Vers 23, am Anfang deines Flehens ist ein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen, denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über, okay, hier. Ja, nee, das war an einer anderen Stelle. Das war eine andere Stelle, wo er sagt, ich bin gekommen, aber ich wurde aufgehalten von dem Fürst von Persien. Und deswegen hat es ein bisschen Zeit gedauert, weil es fand ein geistlicher Kampf statt. Es gab Mächte, die wollten nicht, dass du es hörst. Das findet in Kapitel 8, diese Begebenheit. Und dann sagt, da kam ein anderer Engel zu mir und stand mir bei, dann Michael, damit ich kommen kann und dir die Botschaft verkündigen kann. Was ich euch damit sagen will, es findet ein geistlicher Kampf statt und der Herr redet zu uns. Und er schickt uns Boten. Und nicht nur einmal habt ihr wahrscheinlich einen Boten schon gehabt, nur habt ihr nicht gewusst, dass das vom Herrn kam. So, wie die Schrift sagt, ihr habt wahrscheinlich schon alle meinen Engel beherbergt, nur habt ihr keine Ahnung gehabt. Ihr habt einfach einen Mann gesehen oder eine Frau gesehen. Aber der Herr schickt seine Boten und auch zu Zacharia. Der Herr redet und teilt auf diese Art und Weise seine Botschaft mit. Eine Sache zeige ich euch noch, Offenbarung Kapitel 1. Jetzt waren wir im Alten Testament, jetzt gehen wir kurz ins Neue Testament, Offenbarung 1. Schaut mal, wie dieses Buch beginnt. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Seht ihr die Reihenfolge? Gott offenbart Jesus Christus. Das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und Jesus Christus hat vom Gott, dem Vater, es bekommen. Und er redet zu Johannes und gibt sie weiter. Aber wie macht er das? Er sendet einen Engel. Und wisst ihr, dieser Engel, der da kam, der im Namen Jesu sprach und die Worte verkündigte, hat in der Autorität, in der Vollmacht, er war so ein herrlicher Engel, dass Johannes ihn sogar vertauscht und dachte, das ist der Herr. Weil als er die Stimme des Engels hörte, hörte die Stimme Jesu. Und er fiel vor seinen nieder und betete ihn an. Wenn wir die Offenbarung lesen, wissen wir jetzt hier, spätestens hier am Anfang, gleich am Anfang, Gott, der Vater gibt dem Sohn, der Sohn gibt dem Engel, der Engel gibt dem Johannes, Johannes uns. Wir kennen. Dann lesen wir die Offenbarung und dann lesen wir, und der Herr sprach. Und der Herr sprach zu Johannes, steh auf. Und der Herr sprach, verstehst du? Und dann Johannes hört die Stimme, aber er hört nicht direkt, er hört sie durch den Engel. Offenbarung 22, am Ende. Ab Vers 6, da heißt es, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Seht ihr wieder die Reihenfolge? Was geschehen? Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich es hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und deine Brüder, der Propheten und derer, welcher die Worte des Buches bewahre. Bete Gott an. Schaut mal, als der Herrscharen, spricht er durch seinen Boten. Zu den Engel. Und dieser Engel repräsentiert den Herrn, der Herrscher. Er repräsentiert Christus in einer Autorität und Herrlichkeit, dass für Johannes keinen Unterschied da gab. Er hörte es, er sah es, er fiel nieder und wollte anbeten, sagt, nein, ich bin nur der Bote. Warum ist das wichtig? Warum zeige ich euch das, wenn wir bei Zacharia sind und wir lesen von dem Engel des Herrn? Dann auf der einen Seite haben wir einen Boten, der als Mittler fungiert. Der Herr der Herrscharen lässt durch diesen Boten aussprechen und sagt, sprich, sag zu ihm, verkündige die gute Nachricht, tröstliche Worte. Er ist ein Mittler. Und zugleich werden wir sehen in der nächsten Bibelstunde, aber repräsentiert er oder ist eine Manifestation des Herrn der Herrscharen selbst. So, und er wird uns dargestellt als ein Mann, als ein Engel. Und zugleich aber repräsentiert er Gott, wie bei Abraham. Und Gott besuchte Abraham. Der Engel des Herrn kam. Sie saßen, sie aßen. Und Abraham merkte nicht, er ist am Ende. Das war der Engel des Herrn. Das war der Herr, der mit ihm sprach. Das heißt, es ist eine Manifestation Gottes in leiblicher Gestalt, aber es ist nicht Menschwerdung. Es ist nicht Menschwerdung in Jesus Christus, als Gott Mensch wird. Es ist ein Engel. Es ist ein Engel. Von daher, in dieser Weise, Zacharia sieht einen Mann, er sieht einen Engel, er sieht den Engel des Herrn, er sieht den Repräsentanten Gottes. Und in dieser Vollmacht, in dieser Autorität spricht er. Ihm gehorchen alle, ihm folgt die ganze Herrschar. Ihm geben sie übrigens auch Bericht über das. Und er wiederum gibt das an Zacharia weiter, der wieder an uns. Die Reihenfolge ist immer die gleiche. Was hat er gesehen? Was haben die gesehen, die Engelschar? Was haben sie berichtet und warum diese Reaktion? Was ist die Verheißung? Das machen wir alles dann am nächsten Bibelstunde. Ich hoffe, dass ich euch da nicht verliere, in dieser Art und Weise mit euch da durchzugehen und euch dieses prophetische Buch auszulegen. Ich möchte beten.